Vorhin aus dem Johannes spricht davon von einer neuen Geburt. So eine neue Geburt ist genau so etwas, wenn man in eine völlig neue Dimension einsteigt. Ja? Eine völlig neue Dimension. Und in dieser völlig neuen Dimension gibt es auch neue Verhaltensregeln. Und weil wir noch die alten Menschen sind und noch in Fleisch und Blut leben und auf dieser Erde, auf dieser Welt unser Tun haben, deswegen müssen wir als Gläubige immer wieder vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist, also von Gott selbst, unsere Richtung bekommen. Deswegen müssen wir immer wieder auch sehen, wo wir uns korrigieren müssen. Paulus spricht im Epheserbrief im 4. Kapitel von der Mahnung zur Einheit. Er mahnt uns zur Einheit. Und es muss wohl nötig sein, dass er das der Gemeinde so sagt. Denn von uns aus sind wir nicht einmütig. Das erleben wir immer wieder an uns selbst, wenn unser altes Ich, wenn unser alter Adam sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, dann ist es vorbei mit der Einheit. Dann spaltet man sich, dann ist man eingeschnappt, dann zieht man sich zurück. Das ist unser Wesen. Gut, wenn wir uns dem stellen und wenn wir sagen, da brauche ich Korrektur. Und deshalb mahnt Paulus uns zur Einheit. Ich lese uns aus dem 4. Kapitel des Epheserbriefes die Verse 1 bis 4. Und wem es möglich ist, dem bitte ich noch einmal aufzustehen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dieses wunderbare Wort von der Einheit deiner Kinder. Bitte gib jetzt auch durch deinen guten Geist, dass er uns in diese Einheit hineinführt. Bitte gib, dass er die Müden aufrichtet, die Schwachen stärkt und die Hochmütigen demütigt. Bitte hilf uns, Herr, dass wir auf dich schauen lernen und diese Einheit so erleben, wie du sie deiner Gemeinde, deinem Leib schenken möchtest. Hab Dank für dieses wunderbare Wort. Sprich jetzt selbst zu uns durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Diese Einheit, von der Paulus hier spricht, ist eine Einheit in Vielfalt, der Leib Christi. Wenn wir mal zurückschauen, das ist ja jetzt das 4. Kapitel, was wir heute beginnen, in den ersten 3 Kapiteln hat Paulus von der Stellung der Gemeinde in Christus gesprochen. Also von der Erlösung aus der Tiefe, herausgezogen zur Herrlichkeit der Kinder Gottes, versetzt in das Himmelreich, versetzt in den Leib Christi. Also die Stellung der Gemeinde. Ab Kapitel 4 beginnt es jetzt, bis zum Kapitel 6, Vers 9, wie denn Gemeinde in dieser Zeit sich verhalten soll, wie Gemeinde leben soll, wie jeder Einzelne durch das Wort Gottes geführt wird, in dieser Zeit sich zu verhalten. Wir sprechen vom Wandel. Wandel über diese Erde, vom Gang durch diese Zeit. Und ein dritter Abschnitt im Epheserbrief, das ist das Kapitel 6, 10 bis 6, 20, wird dann nochmal von einem besonderen Kampf sprechen, den die Gemeinde durchzustehen hat. Ein Kampf, eine Kampfsituation, wo wir uns zu bewähren haben. Welche Waffen und welcher Einsatz und so weiter. Aber das kommt später. Heute beginnen wir mit diesem zweiten Abschnitt, wie wir dann in dieser Zeit leben sollen. Und diesen zweiten Abschnitt kann man noch einmal unterteilen. Also wer in seiner Bibel mal nachlesen möchte, mitlesen möchte, sich Notizen machen möchte, Kapitel 4, Vers 1 bis 16 handelt von der Gemeinde Christi, also von unserer Versammlung, der Ekklesia. Kapitel 4, Vers 17 bis 5, 21 heißt es, wie verhalte ich mich meinen gottlosen Mitmenschen gegenüber, denen ich täglich begegne, in der Welt, im Beruf, in der Nachbarschaft, vielleicht auch in der Familie. Und dann Kapitel 5, 22 bis 6, Vers 9, da geht es dann um solche Dinge wie Ehe, Familie und Beruf. Welche Maßstäbe setzt der Geist Gottes dort und wie ist das Verhalten eines Gläubigen? Paulus beginnt seine Ermahnung für die Kinder Gottes. Ich hatte das ja schon zu Anfang gesagt, muss wohl nötig gewesen sein, wenn wir Kinder sind oder auch, ich will mal anders sagen, wenn wir Kinder haben und wir waren auch alle mal selber Kinder, dann wissen wir, dass wenn Kinder manchmal sich verhalten, wie sie denken, wie sie glauben, wie sie es für richtig halten, ist es manchmal nötig, dass Eltern Kinder auf den richtigen Weg zurückbringen. Ja, ich denke, da stimmen wir überein. Das haben wir selbst so erlebt. Und das ist auch gut, wenn wir unseren Kindern diese Korrektur zukommen lassen. Das heißt, wir ermahnen sie in Liebe. Wir versuchen sie auf den richtigen Weg zu bringen und falsches Verhalten auch nicht durchgehen zu lassen. Und genauso ist der Apostel Paulus gestrickt, dass er sagt, die Gemeinde sind alles Gottes Kinder und Gott hat das Recht, der Heilige Geist hat das Recht, seine Kinder entsprechend auf den richtigen Weg zu bringen. Ja? Das ist doch in Ordnung, ne? Brauchen wir nicht beleidigt sein, wenn hier steht Mahnung. Dann müssen wir auch nicht unbedingt sagen, das heißt ja nun heute Ermutigung, Mahnung klingt so streng. Nein, Gott ermahnt uns. Gottes Wort ermahnt uns, auf den richtigen Weg zu gehen, beziehungsweise auf diesem Weg zu bleiben. Wandelt würdig der Berufung. So beginnt es hier. Wandelt würdig der Berufung. Was ist das für eine Berufung? Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Wozu bist du als Gotteskind berufen? Ich denke, in den vergangenen drei Kapiteln, die wir ja auch in den Predigten behandelt haben, sind mir drei Schwerpunkte aufgefallen. Kapitel 1, Vers 23, wir sind berufen, die ganze Fülle Christi darzustellen. Das heißt, Gemeinde, so wie Gott sie haben möchte, ist berufen dazu, den Leib Christi in dieser Zeit zu repräsentieren. Das ist eine Berufung. Kapitel 2, Vers 22, da steht ein ganz wunderbarer Satz. Epheser 2, 22. Wir sind berufen, eine Behausung Gottes im Geist zu sein. Eine Behausung Gottes. Gott selbst möchte in uns wohnen. In jedem Einzelnen und in uns allen. Und eine dritte Berufung, die steht dann in Kapitel 3, Vers 19. Und zwar ist da die Rede von der ganzen Fülle Gottes. Das ist noch etwas anderes als die Fülle Christi. Die Fülle Christi ist die Gemeinde, so wie sie sich jetzt darstellt. Aber die Fülle Gottes, Kapitel 3, Vers 19, meint alles von Adam bis zum letzten Menschen. Die gesamte menschliche Schöpfung, die gesamte Kreatur und darüber hinaus alles Unsichtbare. Königtümer, Fürstentümer und Gewalten, die wir nicht sehen können, Engelmächte. Alles das ist die Fülle Gottes. Auch dazu sind wir berufen. Und das spiegelt sich auch in Offenbarung 21,3 wieder, wo ganz klar steht, in der Vollendung, Gott, das Zelt Gottes, Gott zeltete unter den Menschen. Das heißt, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, sind in Gemeinschaft mit allen erlösten Menschen, der ganzen Schöpfung und des ganzen Universums. Das ist die Fülle Gottes. Eine Familie des himmlischen Vaters zu sein. Eine wirkliche Familie, die funktioniert, die nach den Regeln des göttlichen Geistes, des Heiligen Geistes lebt und handelt. Ein heiliger Tempel für den Herrn zu sein. Heimat Gottes im Geist. Wenn man das bedenkt, könnte einem so ein bisschen schwindelig werden, ja? Wenn man darüber mal wirklich nachdenkt, dann könnte man sagen, ach nee, ich, armseliger Mensch, eine Heimat Gottes zu sein in all seiner Herrlichkeit. Aber es sind Gottes Heilsgedanken mit uns und sie sind in der Schrift ganz klar niedergelegt. Und deswegen, wir könnten keine höhere Berufung haben. Wir brauchen nicht unbedingt Präsident auf dieser Welt zu werden. Die Berufung, die du und ich haben als Gottes Kind, ist viel höher. Wir sind nämlich berufen zu Königen und Priestern vor Gott in alle Ewigkeit. Und deswegen sagt auch der Jakobusbrief im 1. Kapitel, Vers 18, dass die Gemeinde eine Erstlingsfrucht ist. Eine Erstlingsfrucht. Ich weiß jetzt nicht, wie Gottes Heilsgedanken sind, ob er noch mehrere Erstlingsfrüchte hat. Vielleicht das Volk Israel auch. Vielleicht auch die Märtyrer der großen Trübsal. Vielleicht auch noch andere, die wir gar nicht kennen. Wir wollen nicht spekulieren. Aber Jakobus sagt, wir sind eine Erstlingsfrucht als Gemeinde, als der Leib des Christus. Und weil diese höchste Berufung seiner Gemeinde gilt, sollten wir es auch lernen, uns entsprechend zu benehmen. Und dass wir das von uns aus nicht können, liegt auf der Hand. Auch wir sind bestimmt, und wir erleben das immer wieder, in unserem Leben von fleischlichem, eigenem, menschlichen Denken. Auch wir sind bestimmt vom Zeitgeist. Auch wir sind bestimmt von den Verhaltensnormen der heutigen Gesellschaft. Auch wir sind bestimmt von sozialen und kulturellen Bedingungen der jetzigen Zeit. Wir können da gar nicht raus. Das ist unser Leben. Da sind wir hineingeboren. Wir können nicht uns in ein Kloster zurückziehen. Sollen wir auch gar nicht. Wir sollen in dieser Welt leben. Wir haben ständig mit Menschen zu tun, die Gott nicht kennen. Wir haben ständig mit Gedanken zu tun, die gottlos sind. Wir haben ständig mit Egoismus, Lieblosigkeit, Selbstherrlichkeit, Gewalt und allen diesen Dingen zu tun. Und davon werden wir beeinflusst, ob wir wollen oder nicht. Wir sind davon beeinflusst, wir werden davon beeinflusst und wir haben immer wieder mit diesen Dingen zu tun. Manchmal merken wir es, manchmal merken wir es auch nicht. Aber dieses Gedankengut über Ehe, über Familie, über Kindererziehung, über Glauben, über Verhaltensnormen, das kommt in unser Gedächtnis hinein. Das ist in unserer Seele drin, in unserer menschlichen Existenz. Wir können da nicht ausweichen. Wir nehmen das jeden Tag auf. Und deswegen, ihr lieben Geschwister, müssen wir es uns sagen lassen, wir haben erheblichen Lernbedarf. Wir wollen Gemeinde in der hohen Berufung sein, wie uns das Kapitel 1 bis 3 geschildert hat. Wir wollen der Leib Christi sein und sind wir auch. Und wir müssen es lernen, uns auch entsprechend zu verhalten. Wir müssen es lernen. Mit anderen Worten, Kapitel 1 bis 3 gilt uns nur, wenn auch Kapitel 4 bis 6 gilt. Das heißt, die hohe Berufung, die wir einnehmen sollen, werden wir nur einnehmen, wenn wir wirklich in dieser Zeit lernen, uns auch entsprechend zu verhalten. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Vers 2. Paulus zeigt auf, dass es neben der persönlichen Entscheidung für Christus und die Gemeinde und der persönlichen Verantwortung vor Christus auch die gemeinschaftliche Seite des Christentums gibt. Alles, was du tust oder was du nicht tust, beeinflusst die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinde. Als Glied am Leib Christi gehörst du dem Herrn, aber du gehörst auch den Geschwistern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Verantwortung auch sehen und erkennen, dass nicht mehr individuelles Denken unseren Glauben bestimmt, sondern Gemeinschaftssinn. Dass nicht mehr in der Gemeinde es darum gehen kann, sich selbst zu verwirklichen, sondern es geht darum, sich selbst zu verleugnen. Es geht nicht mehr darum, dass ich meine Gedanken und meinen Eigensinn durchsetze, sondern es geht immer darum, Christi Sinn zu haben. Und das ist ein lebenslanger Lernprozess. Aber Gott ist ja gnädig mit uns, der Herr hilft uns dabei und gibt sich und uns viel Zeit dazu. Wenn wir normal veranlagt sind, normal leben, nicht vorzeitig uns verabschieden von dieser Erde, werden wir 60, 70, 80, vielleicht 90 Jahre alt. Und das ist genügend Zeit zu trainieren, zu üben, was Gottes Wort meint und was Gottes Geist uns zu sagen hat. Das ist genügend Zeit, auch das zu lernen, wie es in unserem Leben in der Gemeinde langgehen soll. Demut ist hier als erstes genannt. Was ist Demut? Demut ist mit Sicherheit nicht das, was die Welt darunter versteht, wenn der Starke den Schwachen demütigt. Vielleicht sogar, wie man das in den Medien sieht, mit der Waffe in der Hand einem anderen seinen Willen aufzwingt. Das ist keine Demut. Das ist auch nicht gemeint, wenn Paulus von Demut spricht. Demut wird uns definiert anhand des Lebensbildes von Jesus Christus. Jesus, unser Herr und Heiland, hatte ein geheiligtes Selbstbewusstsein. Johannes 13, Vers 13 und folgende sagt er: Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Jesus definiert hier den Begriff Demut völlig neu, völlig anders als Menschen dieser Zeit, die nur von Gewalt und Unterdrückung in diesem Rahmen denken können. Demut, so wie Christus es versteht, ist so ziemlich das ganze Gegenteil von Hochmut oder Stolz. Demut heißt, dass ich vor Gott meinen richtigen Platz einnehme. Es ist der klare Blick für die Dinge, sie so zu sehen, wie sie sind. Demut hat nichts im Umgang mit anderen Menschen zu tun, sondern Demut ist meine Stellung vor Gott. Mich so zu sehen, wie ich wirklich bin, wie ich wirklich stehe, in allem Versagen, in aller Schuld, in aller Schwachheit, in aller Armseligkeit. Das ist Demut, wenn ich das sehe und verstehe und begreife. Hochmut als Gegensatz zu Demut bedeutet, auf den Kern zurückgeführt, sein wollen wie Gott. Das ist Hochmut. Ein hochmütiger Mensch braucht deswegen im Umgang mit anderen auch die beißende Schärfe der Argumentation. Er braucht starke Worte, er braucht die Übertreibung, er braucht die Selbstüberhöhung. Ein Hochmütiger lebt davon, dass er andere klein macht. Demut bedeutet im Kern die dankbare Anerkennung gegenüber Gott für alles Heil, für alle Gaben und alle Erlösung. Für das Wissen darum, dass Gott allein das Wollen und das Vollbringen wirkt. Und ich und du und wir alle im Grunde genommen aus uns selbst heraus nur unnütze Knechte sind. Lukas 17, Vers 10. Wenn ihr alles getan habt, was ihr zu tun schuldig seid, sagt Jesus, sagt, wir sind unnütze Knechte. Ich habe dieses Wort lange nicht verstanden, weil ich immer dachte, unnütz heißt unbrauchbar. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich mich selbst in meiner eigenen Art, in meiner eigenen Begabung, in meiner eigenen Selbstherrlichkeit für einen unnützen Knecht, für eine unnütze Mitarbeiterin, für einen unnützen Mitarbeiter halte, nur dann kann Gott durch mich wirklich handeln. Er sucht sich nämlich nicht das Hochmütige aus, sondern das Demütige. Nur wenn ich wirklich erkenne, wer ich bin, nämlich im Grunde genommen unnütz, aber Gott durch mich etwas tun kann, auch etwas tun möchte. Nur wenn ich unnütz bin, bin ich wirklich für den Herrn brauchbar. Nur dann. Denn ich muss mir auch immer darüber im Klaren sein, dass Gott in uns beides wirkt. Das Wollen und auch das Vollbringen. Nichts will ich von alleine, nichts kann ich alleine, nichts Gutes bringe ich alleine fertig. Wer es nicht glaubt, der hat sich selbst noch nicht realistisch genug gesehen. Sanftmut, die nächste Eigenschaft. Währenddessen Demut mein Verhältnis zu Gott ausdrückt, drückt Sanftmut mein Verhältnis zu anderen Menschen aus. Ein sanftmütiger Mensch im Umgang mit anderen. Schauen wir wieder auf Jesus. Er schalt nicht, da er gescholten wurde. Er argumentierte nicht und griff nicht an, als er beschuldigt wurde. Er ertrug die Bosheit der Menschen. Er ertrug die Torheit, den Unverstand seiner eigenen Jünger. Der Herr war nie rücksichtslos und ungerechtfertigt hart, wohl aber klar und konsequent. Sein Kreuz ist das unvergängliche Denkmal seines tapferen Gehorsams. Gott gewirkte Sanftmut ist keine Schwäche, ist keine gedankenlose Toleranz, ist kein Zurückweichen hinter Gottes Wort und Willen. Der von Gottes Geist beseelte Mensch ist sanftmütig und zugleich mutig und tapfer und furchtlos. Das ist Sanftmut. Der sanftmütige Mensch bedrängt andere nicht. Er tut ihnen auch keine Gewalt an, auch nicht mit Worten. Er lässt lieber Unrecht an sich geschehen, als dass er Unrecht täte. 1. Korinther 6, Vers 7, wo Paulus die streitenden Brüder ermahnt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Gleichzeitig ist Sanftmut und Demut und Langmut eine Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, 22 und 23. Wir können es von uns aus nicht, sondern der Geist Gottes muss es in uns bewirken, durch seine Gaben. Langmut. Langmut ist Mut zum langen Warten, zum langen Ausschwingen. Langmut kann warten ohne Hast. Langmut rechnet mit langen Wegen Gottes, mit mir und auch mit den anderen. Langmut hat einen weiten Blick. Langmut muss nicht explodieren, nicht je hochfahren, wenn ich angepiekt werde. Langmut kann geduldig sein und abwarten. Langmut ist darum auch weitherzig anderen gegenüber, aber niemals weitherziger als Gottes Wort. Langmütig und weitherzig anderen gegenüber, aber niemals, und das schreiben wir uns hinter die Ohren, niemals toleranter als Gottes Wort. Langmut in theologischen Geltungsansprüchen wird immer ihr Maß finden im Wort Gottes und im Charakter und im Handeln Jesu. Johannes 1,14 sagt ganz klar, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater angeschaut, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort Gottes ist gleich Jesus Christus. Das sagt Johannes 1,14 ganz deutlich. Das Wort Gottes spricht die Bibel, so wie wir sie hier haben. Das ist das Wort Gottes. Ist von Christus nicht zu trennen. Und wer sich erlaubt, an der Bibel rumzukritisieren und zu sagen, aber ich glaube an Jesus, der belügt sich selbst. Der belügt sich selbst. Und leider ist es heute in theologischen Kreisen Mode geworden, an Gottes Wort zu kritisieren. Leider. Aber Gottes Wort und Christus ist ein und dasselbe. Das Alte Testament weist auf ihn hin und das Neue Testament gibt die Erfüllung wieder. Beides ist Christus, beides. Und Gottes Wort ist von Christus nicht zu trennen. Und deswegen sagen wir als bibeltreue Gemeinde nicht über Gottes Wort hinaus und auch nicht darunter bleiben, sondern Gottes Wort treffen, so wie es gemeint ist. Einander in Liebe ertragend, dem anderen die Liebe nicht versagen, auch wenn er mir gar nicht behagt, auch wenn er sich völlig anders benimmt, als ich mir das wünsche, auch wenn er mir vollkommen gegen den Strich geht, einander in Liebe ertragend. Haben wir damit nicht alle unsere Probleme? Benedikt Peters wurde mal gefragt oder hat mal die rhetorische Frage in einer Predigt gestellt: Herr, warum schenkst du uns in der Gemeinde immer so schwierige Leute? Und er hat sich gleich selbst die Antwort drauf gegeben in der Predigt und hat gesagt: Weil wir noch Liebe und Langmut und Demut zu lernen haben. Deswegen schenkt uns der Herr in der Gemeinde immer schwierige Leute, weil wir lernfähig bleiben sollen. Und dieses Ertragen in Liebe ist nicht einfach, können wir nicht aus uns selbst, sondern es gelingt uns nur, wenn Gottes Geist wirklich im Herzen wohnt. Und dieser Geist Gottes bringt die Agape-Liebe mit, Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Wir müssen sie gar nicht produzieren. Wir können sie auch gar nicht produzieren. Versuch mal lieb zu sein, wenn du gerade down bist. Geht gar nicht. Es muss eine viel größere Macht daher. Und das ist der Heilige Geist, der die Liebe mitbringt. Und wenn du nicht in der Lage bist, in der Gemeinde die Schwester zu lieben oder den Bruder zu lieben, dann such nicht die Schuld bei dem Bruder, bei der Schwester, sondern guck in dein Herz, ob da Sünde ist, ob du Gott etwas bekennen solltest. Sünde raus, Heiliger Geist rein. Das ist das göttliche Gesetz. Und dieser Heilige Geist bringt die Liebe mit. Und wenn du das tust, wenn du deine Armseligkeit erkennst, ich bin gar nicht in der Lage, den anderen zu lieben, bitte Gott um Vergebung deiner Sünde. Und lass dir den Heiligen Geist schenken, er bringt die Liebe mit. Und die kannst du weitergeben und im Weitergeben wirst du immer reicher und nicht ärmer. Denken wir auch daran, liebe Geschwister, so wie ich andere in Liebe ertragen soll, so müssen die anderen mich auch ertragen. Es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, ne? Nicht ich muss immer nur die anderen ertragen. Die anderen müssen mich ja auch ertragen in meiner Unvollkommenheit. Ich bin ja genauso. Und deswegen, wenn wir hier ein Stückchen ehrlicher werden, dann werden wir auch mit den anderen barmherziger, ehrlicher zu uns selbst, ein wenig mehr demütiger vor Gott, und dann wird der Herr es uns auch gelingen lassen. Wer zu Christus gehört, liebt nicht aus sich heraus, sondern nur aus Christus heraus. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. In allen Religionen opfert der Mensch und der Götze empfängt. Im Christentum opfert Gott und wir empfangen Vergebung, Erlösung, Agapeliebe, Gottes Geist. Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Gemeint ist ständiger Eifer, leidenschaftliche Hingabe, aktiver Einsatz. Ringen wir nicht ständig um dieses Einssein, werden wir es nie als lebendige Wahrheit erleben. Wir sollen die Einheit nicht schaffen, sondern wir sollen sie bewahren. Merkt ihr den Unterschied? Alles, was der Einheit zuwiderläuft, ablegen, Eigensinn, Selbstherrlichkeit, Individualismus, Rücksichtslosigkeit, Verleumdung. Und der Friede Gottes wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Er ist das Band des Friedens. Und wir sind dann im Frieden eins, wenn wir von ihm her leben und von ihm her handeln. Bleiben wir in seinem Wort, bleiben wir in seiner Liebe, bleiben wir eins im Frieden. Eins hängt immer am anderen. Eins ist ohne das andere nicht zu haben. Ein Leib, Vers 4, und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Leib heißt, die Gemeinde in dieser jetzigen Zeit ist der Leib Christi, nach außen sichtbar, für die Welt erkennbar. Und Jesus sagt, euer Erkennungszeichen soll die Liebe sein. Ein Geist heißt, der Leib in sich, durch einen Geist verbunden, durch den Geist Gottes, der in allen wirkt, in jedem Bruder, in jeder Schwester. Jeder, der zu Christus gehört, hat Gottes Geist. Wer Gottes Geist nicht hat, gehört nicht zu Christus. Aber wer ihn hat, gehört dazu. Und dem kann ich auch nicht böse sein, den kann ich auch nicht hassen, den kann ich auch nicht ablehnen. Ich kann doch Gottes Geist nicht ablehnen im Bruder. Gott hat ihn doch erlöst und befreit. Und deswegen habe ich doch die Aufgabe und den Sinn und den Ziel, meinen Bruder zu lieben. Weil Gottes Geist auch in ihm wirkt, genauso wie in mir. Das ist das Band des Friedens, das macht uns eins, wenn wir von ihm her leben. Eine Hoffnung. Und diese eine Hoffnung richtet sich nach oben. Ich weiß nicht, wer irgendwas anderes hofft für die Gemeinde. Vielleicht, dass die Gemeinde wächst, vielleicht, dass sie zahlenmäßig zunimmt, vielleicht, dass mehr Reiche in die Gemeinde kommen, dass endlich die Armedei aufhört. Das ist nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung geht nach oben, zu Christus, zur Vollendung. Und diese eine Hoffnung teilen wir alle. Ein Leib, als Glieder hängen wir aneinander. Paulus sagt das in 1. Korinther 12 ganz deutlich. Die Gemeinde ist zu vergleichen wie einem Körper, wie ein Leib. Und selbst das unscheinbarste Glied, vielleicht der kleine Finger, ist nötig. Manch einer kann vielleicht auch ohne leben, aber unser alter Bruder Baur, der hatte ja nur einen halben kleinen Finger. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, der Vater von Herbert. Und er hat gesagt, ich habe immer Probleme beim Geldzählen. Mir fallen die Pfennige ständig durch, weil er den kleinen Finger nicht hatte. Und so ist es nötig, dass jedes Glied seine Aufgabe hat. Und wenn es nur dazu dient, die Pfennige aufzuhalten. Aber es ist nötig. Das Brot, das wir brechen, 1. Korinther 10, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Mahlgemeinschaft, und das sollten wir als Gemeinde auch so handhaben, schließt alle ein, die zum Leib Christi dazugehören. auch über Gemeindegrenzen hinweg. Ich denke, darüber sind wir uns einig, dass alle, die Jesus lieb haben, die sein Eigentum sind, auch zum Leib dazugehören und deswegen an der Mahlgemeinschaft natürlich auch teilnehmen sollten und dürfen. Ein Geist, er fügt die Glieder des Leibes zusammen. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Nur wer den Geist Gottes in der Bekehrung und Wiedergeburt wirklich empfangen hat, ist in den Leib eingefügt worden. Und wer in den Leib eingefügt worden ist, wer getauft ist, der ist auch im Heiligen Geist getauft. Der braucht kein extra Erlebnis. Die Entscheidung für Christus, das Ablegen der Sünde, das ist Gottes Gesetz, bewirkt, dass der Heilige Geist in mein Herz einzieht. Dazu muss keine besondere Handlung geschehen, sondern das ist biblische Lehre, so weit wie ich die Sünde weggebe, genauso in dem Maß kommt der Heilige Geist in mich hinein. Und dieser Heilige Geist schafft den Leib, schafft die Gemeinde, den Leib Christi, bindet sie zusammen. Der Heilige Geist produziert keine Heiligen, die so einsam durch die Welt einhergehen, unabhängig von allen Gemeinden, weil sie sich nicht binden wollen. Das ist nicht die Frucht des Geistes, sondern der Heilige Geist schafft Gemeinde, Gemeinschaft, fügt die Glieder zusammen. Alle die, die sich nicht einfügen wollen, die gehören auch nicht zum Leib. Tut mir leid, die Bibel sagt es so. Nicht ich, sondern die Bibel sagt es so. Wer glaubt, er kann, braucht sich keiner Gemeinde anschließen, er kann seinen Glauben ganz persönlich privat leben, ich glaube, der ist in einem großen Irrtum. So hat die Wahrheit vom Leib durch den Geist, den er schafft, eine einende und eine trennende Seite. Denn nur der gehört zum Leib dazu, nur der gehört in die Einheit hinein, der Gottes Geist hat. Wir können deshalb niemals mit allen Kirchen und Religionen eine Einheit finden, sondern wir können immer nur die Einheit finden mit denen, die auch zu Christus gehören. Und das Zusammenwürfeln von Kirchen und Gemeinden in der Ökumene ist der falsche Weg. Sondern wir sollen nicht die Einheit schaffen, indem wir künstlich etwas zusammenfügen, sondern wir sollen nach der Schrift die Einheit bewahren zwischen denen, die den Heiligen Geist haben, in allen Kirchen, in allen Gemeinden. Das ist die Gemeinde und zu dieser Einheit sind wir berufen. Eine Hoffnung, und damit komme ich zum Schluss, das ist die Hoffnung auf das ewige Erbe. Das hohe gemeinsame Ziel verbindet nicht nur für dieses Leben die Glieder des Leibes miteinander, sondern verbindet sie in alle Ewigkeit unauflöslich miteinander. Weil wir gemeinsam unterwegs sind und das gleiche Ziel haben, werden wir auch hier zusammenrücken. Weil wir uns in der Ewigkeit alle wieder treffen, werden wir uns auch hier schon versöhnen. Weil wir dort eine herrliche Liebesgemeinschaft mit Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn, Gott, dem Heiligen Geist und untereinander haben, werden wir es hier schon üben, diese Gemeinschaft auch so zu erleben. Und weil wir uns alle so sehr darauf freuen, der himmlischen Berufung zu entsprechen, werden wir auch hier untereinander Frieden halten. Christus ist das Band des Friedens. Die Gemeinde der Heiligen ist sein Leib. Und in diesem Leib, dem heiligen Tempel, wohnt Gott in alle Ewigkeit. Amen.